Erforsche mich, mein Gott, Psalm 139, ist heute das Thema, zuvor aber eine Frage. Was meint ihr, sieht uns Gott hier jetzt, wie wir hier sitzen, die Großen und die Kleinen? Ja. Sieht Gott auch die Nachbarn, die nicht hier sind? Er sieht jeden Menschen. Ich habe mal eine Geschichte gehört, war schon erwachsen der Mann, aber er hat gesagt, als Kind hat er mal Folgendes gemacht. Er hatte etwas Böses angestellt und er hat sich dann so geschämt, er wollte nicht, dass Mama und Papa ihn sehen. Und dann hat er einfach die Hand genommen, die Hände, und hat sie auf die Augen gelegt und hat die Augen zugemacht und dann gedacht, wenn ich die Augen zu habe, dann sieht mich keiner, könnte mir Mama und Papa nicht sehen. Augen zu und durch. Ja, wir lachen darüber, denn natürlich hat nur er nichts mehr gesehen, aber die Eltern haben ihn sehr wohl erkannt und gesehen. Aber so leben viele Menschen, die machen die Augen zu, so als ob es Gott nicht gäbe und denken, ja, wenn ich einfach die Augen zumache, dann kann Gott mich nicht sehen. Dann lesen sie die Bibel nicht, dann gehen sie nicht in Gottesdienst, dann wollen sie nichts von Gott wissen, sind Atheisten, Ungläubige und denken, wenn ich nicht an Gott glaube, dann gibt es auch keinen Gott. So primitiv denken viele Menschen. Erforsche mich, mein Gott, ist das Thema heute Morgen. Und wir betrachten dann gleich Psalm 139 und lesen diesen Psalm. Und man könnte auch die Überschrift geben, Angst oder Geborgenheit. Denn bei den einen löst das Angst aus, dass Gott uns überall erkennt und unser Herz bis ins Innerste kennt. Und bei den anderen, ich hoffe, bei uns allen, ist es als tiefste Empfinden der Geborgenheit. Und so wollen wir auch diesen Psalm 139 als Gebet lesen. Es ist ein Gebet und wir wollen das betend lesen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken, und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich kunstvoll gewirkt wurde unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns bis ins Innerste kennst. Und du kennst auch jeden, der heute hier ist. Herr, erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist und durchleuchte unsere Herzen und sieh, wie wir es meinen, ob wir auf guten oder bösem Wege sind. Und bring uns und bewahre uns auf deinem guten Wege. Amen. Kinder dürfen in die Kinderstunde gehen. Kinder machen also gerne einmal die Augen zu und denken, dass man sie dann nicht sieht. Erwachsene handeln töricht, wenn sie das tun. Genauso natürlich wie die Kinder, denn Gott sieht uns überall. In 1. Samuel 16 lesen wir, was bei Gott entscheidend ist. Da geht es darum, dass ein neuer König gesalbt werden soll. Und der Prophet Samuel kommt ins Haus des Isai und sieht alle diese Söhne an sich vorbeimarschieren, erstmal den Ältesten, dann immer die Jüngeren, ja, wie es sich auch so gehört. Und die sehen alle prachtvoll aus, stark und stattlich und schön vielleicht auch, ja, es wird nicht so genau gesagt. Aber dann sind die alle nicht von Gott erwählt. Und dann, er war gar nicht da, der Kleinste, der David, so unwahrscheinbar, der ist es, der König werden soll. Und da heißt es dann in 1. Samuel 16, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So in Vers 7, oder ja, ich kann die kleinen Zahlen nicht immer lesen, 7 stimmt ja. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das ist entscheidend. Gott sieht unser Herz. Und liebe Freunde, wie ist unser Herz von Natur aus? Es ist nicht gut. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1. Mose 8 oder 9. Es ist böse von Jugend auf und wir können es nicht verändern. Wir wissen, allein der Herr kann unser Herz verändern. Und wenn Jesus in uns lebt, dann freut sich Gott der Vater über uns, über unser Herz. Wenn Jesus nicht in uns lebt, dann sieht er nur das Böse, das Eigensüchtige, das Gottlose, das sündige Wesen, das ferne von ihm wandelt und verloren geht. Ja, Gott hat nicht auf das äußere, sichtbare, große und starke geschaut, sondern auf das Herz der Söhne des Isai. Und er hat ihre Herzen geprüft und hat den David erwählt. Er wusste, dass David auch nicht vollkommen ist. Wir hören später von mancherlei Versagen, aber David hatte eine Eigenschaft, die andere nicht immer haben, dass er bußfertig war, dass er seine Sünden eingesehen und bereut hat, dass er den nicht töten ließ, der ihm die Schuld aufgezeigt hat, den Propheten Nathan, sondern er ist in sich gegangen und hat es bitter, bitter bereut. David war erwählt. Gott hat sein Herz gekannt, er kennt auch unser Herz, von der Kindheit bis zum Tod, auch ins ewige Leben hinein. Wie sieht dein Herz, wie sieht mein Herz aus? Wenn wir diesen Psalm insgesamt überblicken, dann sehen wir, Gott ist allwissend und auch allgegenwärtig. Und gleichzeitig warnt uns der Psalm davor, ein theologisches Lehrsystem darauf aufzubauen, etwa im Sinne einer allumfassenden Vorherbestimmung oder Prädestination durch Gott. Ich persönlich habe mich viel mit diesen Fragen beschäftigt und bin zur Erkenntnis gelangt. Gott ist allwissend, er weiß auch, wie ein Mensch sich verhalten wird, er weiß es auch voraus, die Zukunft. Aber er lässt uns doch einen Entscheidungsraum. Man muss unterscheiden zwischen dem Vorherwissen Gottes und der Vorherbestimmung. Es wird oft nicht auseinandergehalten. Gott weiß zwar im Voraus, wie der Mensch handeln wird, und doch handelt der Mensch subjektiv gesehen in einer freien Entscheidung in Verantwortlichkeit vor Gott. Wir sind also keine Marionetten, die vorher programmiert wären und nichts entscheiden könnten, sondern Gott weiß zwar um unsere Entscheidung, aber er lässt uns doch die Freiheit, das zu tun. Und doch sind natürlich diese Gedanken viel zu hoch, als dass wir sie verstehen könnten. Es heißt, dass wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt, die dem Herrn nachfolgen. Und doch haben wir einmal im Leben diese Entscheidung getroffen und dann auch uns taufen lassen, wenn wir wiedergeboren wurden durch den Geist Gottes. Aber wir sollen kein Lehrsystem machen im Sinne dessen, wie es etwa Calvin in übersteigerter Form gemacht hat, Die einen sind von Grundlegung erwählt zum Heil und die anderen zur Verdammnis. Im Sinne dessen, dass die Entscheidungsmöglichkeit nicht mehr vorhanden wäre, sondern Gott ruft durch sein Wort und der Mensch hat selber die Verantwortung, sich zu entscheiden. Und wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, dann zieht ihn Gott auch durch seinen Geist. Ja, er zieht ihn sicherlich, aber der Mensch muss sich auch ziehen lassen. So heißt es auch in 2. Korinther 5, Gott hat in Christus die Welt versöhnt mit sich selber. Und gleichzeitig steht hier der Aufruf, darum bitte ich euch an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Wir können dieses Geheimnis nicht auflösen. Ja, Gott zieht, Gott erwählt, Gott beruft. Und der Mensch soll aber auch mit Ja darauf antworten. Jeder Mensch kann, darf und muss also auch eine Entscheidung treffen. Und je nachdem, ob wir Jesus Christus angenommen haben als unseren Erlöser oder nicht, demzufolge ist es eine Entscheidung entweder für oder gegen das ewige Leben. Der Mensch, der Jesus ablehnt, er liest diesen Psalm 139 mit großer Angst. Er erkennt, wenn das wirklich stimmt, dann weiß ja Gott über meine gottlosen Wege, über mein sündiges Herz. Und dann macht er Augen und Ohren und alles zu, um ja dem zu entfliehen in dieser primitiven Haltung, wie die kleinen Kinder, wenn sie Augen zumachen, sieht Gott mich nicht. Ja. Aber dieser Mensch ist dann immer auf der Flucht vor dem allmächtigen Gott. Während wir, wenn wir wirkliche gläubige Christen sind, für uns ist das der größte Trost zu wissen, ja Herr, überall siehst du mich, überall trägst du mich, ich bin in deiner Hand geborgen. Ich hoffe, dass wir alle, die wir hier sind, schon so leben können, zu wissen, absolut geborgen in Gott. Vorhin haben wir auch das Lied gesungen, das war nicht abgesprochen, von guten Mächten wunderbar geborgen, weiß ich getrost, was kommen mag. Gott ist bei mir am Abend oder am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich gebe es jetzt frei wieder, kann man nicht gut Verse merken, aber es hat sehr gut gepasst. Da dachte ich, ach interessant, ja, dass wir gerade das jetzt gesungen haben, diese Geborgenheit. Hast du auch diese Geborgenheit in Gott oder läufst du vor ihm weg? Das ist die Frage, die wir uns auch heute Morgen stellen möchten. Ja, als Adam und Eva gesündigt hatten, da haben sie begonnen, sich vor Gott zu verstecken. Das war vorher überhaupt nicht in ihren Gedanken gekommen, sich vor Gott zu verstecken. Aber dann kam Gott und fragte, Adam, wo bist du? Der Mann wird hier als der Hauptverantwortliche, als das Haupt, gemäß Epheser 5, angesprochen. Aber die Eva ist damit auch gemeint. Adam, wo bist du? Natürlich wusste Gott, wo Adam ist. Er weiß auch, wo der Sünder ist. Aber er spricht ins Gewissen, wo bist du? Das heißt, warum versteckst du dich vor mir? Warum läufst du vor mir weg? Ist das nicht Torheit, Dummheit, also auf Neudeutsch, vor Gott wegzulaufen, Blindheit für die Wirklichkeit Gottes, der uns überall sieht? Wir stellen uns Gott nicht so vor wie im Hinduismus, Buddhismus und Taoismus als eine universale Energie, die alles durchströmt. Es ist ja ein pantheistisches Gottesbild, das die ganze Schöpfung vergöttlicht und Gott reduziert auf die Schöpfung. Sondern wir erkennen Gott als den persönlichen Schöpfer, der von außen durch das Wort seiner Liebe in Freiheit die ganze Welt geschaffen hat, auch uns Menschen. Das ist ein völlig unterschiedliches Gottesverständnis, als es die fernöstlichen Religionen haben. Also nicht in dem Sinne zu verstehen, dass Gott überall ist, im Sinne dessen, dass alles göttlich ist, ja, jeder Stein, jede Pflanze, sondern alles ist von Gott geschaffen durch sein freies Schöpferwort. Gott sprach und es wurde. Muss man ganz klar auseinanderhalten. Schöpfer und Geschöpf dürfen wir nie verwechseln. Sonst entsteht das, wovor uns der Römerbrief in Kapitel 1 warnt. Sie haben geehrt das Geschöpf anstelle des Schöpfers. Und das ist das Wesen der Sünde. Dann vergotten sie sich selber, dann verehren sie Menschen, Tiere, vielleicht sogar Pflanzen und Geister und all diese Dinge, die zur geschaffenen Welt gehören, anstelle, dass sie den Schöpfer allein anbeten, der das alles geschaffen hat. Auch die Engel, auch die gefallenen Engel, ja. Hat alles Gott geschaffen und die Frage ist, wandeln wir mit ihm oder haben wir uns von ihm getrennt und er wartet auf unsere Heimkehr, so wie die Heimkehr des verlorenen Sohnes? Nun möchte ich aber noch Vers für Vers einiges dazu vertiefend sagen. Wir können es gerne mitlesen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Vor Gott brauchen wir keine Masken tragen, wie es jetzt am Karneval wieder leider geschieht, dass Menschen auch da Masken aufsetzen. Und ja, da geschieht ja manches Verbrechen, gerade in dieser Zeit, weil man dann denkt, jetzt laufen alle verkleidet rum und wenn dann einer maskiert kommt, fällt es gar nicht so arg auf. Und wir sehen also schon Masken, das hängt mit Verstecken wollen zusammen, auch mit Bösem, das will ich jetzt nicht jedem unterstellen, der da beim Karneval mitmacht. Ja, für viele ist es einfach auch eine Art, Gott davonzulaufen, in Rausch sich zu stürzen, Betäubungen. Vor Gott brauchen wir keine Masken unseres Lebens. Er erforscht mich, er kennt mich und es ist wunderbar, wenn ich ihm auch meine Schuld bringen darf. Herr, du kennst mich, du siehst, dass ich ein armer, verlorener Sünder bin. Reinige du mich, erneuere mich. Ich möchte dir dienen und nachfolgen. Und er kennt uns nun in den ganzen einzelnen Abläufen unseres Lebens. Das kommt nun ab Vers 2. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Er weiß, ob wir jetzt hier sitzen oder uns aufstehen, auch beim Gebet oder ob wir sonst uns bewegen, ob wir faul oder fleißig sind. Man kann im Sitzen aber auch fleißig sein. Ja? Die Büromenschen, so wie ich, die arbeiten viel im Sitzen. Das sollten auch die handwerklich Tätigen akzeptieren und erkennen, dass jeder Beruf auch seine Freude und Mühe mit sich bringt. Also Gott sieht auch die Tätigkeit, die jeder hat, ob er im Sitzen arbeitet, im Stehen, im Laufen, im Gehen. Alles weiß Gott und er weiß auch, ob wir fleißig oder faul sind, egal wie unsere Tätigkeit aussieht. Und Gott weiß nicht nur die äußere Tätigkeit, er weiß auch die Gedanken. Das ist so interessant. Und deshalb können wir auch im Stillen beten. Wir müssen nicht unbedingt dabei reden. Gott sieht auch in unser Herz, er kennt sogar die Gedanken. Es gab mal ein Lied, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Menschen können es höchstens erahnen, was der jetzt denkt, so ein Gesichtsausdruck am Verhalten. Aber der Herr, er weiß wirklich, was wir denken. Ob wir Böses über unseren Nächsten denken oder Gutes, ob wir ihn im Herzen segnen oder verfluchen, er weiß alles. Und wir müssen auch über die Gedanken Rechenschaft abgeben. Wenn Menschen manchmal sagen, ich habe noch nie gesündigt, dürfen wir auch fragen, ja, hast du auch in Gedanken noch nie gesündigt? Oder in Worten? Oder in Taten? Es ist eine Illusion, wenn jemand für sich für so sündlos hält, dass er keinen Erlöser braucht. Vers 3, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Das heißt also am Tag und auch in der Nacht, beim Wachsein, was mit Bewegung zu tun hat, oder beim Schlafen in der Nacht oder wenn wir uns ausruhen, auch da ist der Herr da und ist sogar um mich. Er weiß um mich, er sieht auch meine Wege, ob ich auf gutem oder bösem Wege bin. Und nun kommt in Vers 4 die Zunge. Oh ja, welche Not ist es mit unserer Zunge. Und es heißt im Jakobusbrief, ein Mann oder ein Mensch, der die Zunge beherrschen kann, der kann auch den ganzen Leib beherrschen. Wenn wir aber mit unserer Zunge so töricht daherreden, vielleicht sogar schlimme Worte gebrauchen, dann kann man daraus folgern, dass es bei einem solchen Menschen auch im sonstigen Leben nicht so gut aussieht. Wenn jemand so verletzend, beleidigend oder unzüchtig oder wie auch immer daherredet, dann kann man darauf schließen, dass er auch in diesen Sünden lebt. Und so wollen wir auch hier den Herrn bitten, dass er unser Herz so reinigt, dass auch die Rede wohl überlegt und durch den Heiligen Geist geläutert ist. Seien wir auch besonders vorsichtig mit unserer Zunge. Die Zunge ist ein kleines Glied, aber wie oft hat sie schon eine ganze Welt entzündet. Durch Beleidigungen, durch Herausforderungen, Provokationen, auch in der Politik. Ja, wie viel Unheil ist da entstanden oder auch wie viel Klatsch und Tratsch über Nachbarn, über Bekannte, vielleicht sogar über Geschwister. Das sollte nicht sein, das sollten wir uns auch prüfen. Und wenn es irgendwie geht, nicht in Abwesenheit über Brüder oder Schwestern reden. Und wenn Gerüchte da sind, dann am besten den oder die Betroffenen direkt anrufen und fragen, stimmt das? Was ist da dran? Es ist sowieso gut, wenn man immer beide Seiten hört. Das haben wir zum Prinzip gemacht, beide Seiten zu hören. Und wenn man etwas weiterträgt, das sehr genau zu prüfen, ob es notwendig ist, ob es gut ist, ja, ob es überhaupt wahr ist. Ja, diese Siebe, durch die wir alle unsere Rede gehen lassen sollen. Ja, ich habe da auch nicht immer alles richtig gemacht, möchte auch um Vergebung bitten. Die Zungensünden sind leider die, die uns oft am schnellsten so herausrutschen. Und denke ich, da müssen wir alle Buße tun. Und nun Vers 5. Das ist auch mehrfach vertont worden, gerade dieser Vers. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Da gibt es ein Lied meiner Jugendzeit. Von allen Seiten umgibst du mich. Und das heißt, dass Gott uns wirklich von allen Himmelsrichtungen her allumfassend umgibt. So wie die Luft uns umgibt, der Heilige Geist ist ja auch, wird ja mit dem Wind verglichen. Überall ist Gott vorhanden. Er beschützt uns nicht nur vor den Feinden vom Rücken her, sondern auch von vorne und von der Seite. Und das ist wirkliche tiefe Geborgenheit. Und auch über mir hält Gott seine Hand. Du hältst seine Hand über mir. Manchmal haben ja Leute Angst, dass ein Meteorit ihnen auf den Kopf fällt. Ja, ich hoffe, dass das Vertrauen größer ist, dass der Herr uns auch da beschirmt. Und selbst wenn unser irdisches Leben endet, wissen wir, wir dürfen in Ewigkeit beim Herrn sein. Und das kommt dann ja auch noch in den weiteren Versen. Aber zuvor möchte ich nochmal die Fragen uns stellen. Bekenne ich dem Herrn meine Schuld? Wandle ich mit dem Herrn? Bitte ich ihn um Reinigung meines Denkens und auch um Kontrolle meiner Zunge? Und weiß ich mich bei ihm geborgen, freue ich mich darüber, dass er seine Hand über mir hält und mich von allen Seiten umgibt. Es ist wie bei einem Baby, solange es noch im Mutterleib ist, ja, allseitig umschlossen. Wir werden gleich noch darauf zurückkommen. Aber vorher nun, Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Ja, dass es einen Gott gibt, der allgegenwärtig ist und allwissend. Aber das ist gerade das Wesen Gottes. Manche fragen sich, wie kann das sein, dass Gott überall gleichzeitig ist und weiß, was geschieht? Es kann deshalb sein, weil es eben Gott ist. Ja? Kann man nicht mit uns Menschen vergleichen. So ein bisschen hat der Mensch das auch schon geschafft, durch die Massenkommunikationsmittel, Telefon und Handy und Internet, dass er in der ganzen Welt Kontakt aufnehmen kann. Ein kleiner Vergleich, aber um wie viel mehr kann Gott überall alles erkennen und alle Informationen verarbeiten und speichern und darauf reagieren. Das ist für ihn kein Problem, der alles geschaffen hat. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Gott ist auch zugleich Person, aber eine Person, die eben die Eigenschaft hat, dass ihr Allgegenwart und Allwissen zueignet und auch Allmacht natürlich. Ja, manche sagen, Gott ist ja keine Person wie ein Mensch. Natürlich nicht. Er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Und was heißt es dann, wenn es heißt, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen? Ich habe viel darüber nachgedacht und gebetet. Nun, einerseits hat er seinen Sohn in Fleischesgestalt auf die Erde gesandt. Aber ich denke, das Entscheidende ist, dass Gott uns als geistige Wesen geschaffen hat, weil Gott ja auch Geist ist. Er hat uns aber einen Geist durch sein Schöpferwort geschenkt. Nicht, dass er jetzt als Gott in uns wohnt, aber er hat uns als geistige Wesen geschaffen, jeden Menschen, die Ja zu ihm sagen können und dadurch in Verbindung mit seinem Geist kommen. Und dann zieht der Geist Gottes in unser Wesen hinein und erleuchtet uns. Unser Geist ist nicht identisch mit dem Heiligen Geist, aber der Heilige Geist zieht in unser Herz durch die Wiedergeburt. Das muss man auseinanderhalten. Manche haben das vertauscht, vermischt und dadurch entsteht die Mystik. Und die Mystik ist eine gefährliche Lehre, weil sie den menschlichen Geist mit dem Heiligen Geist vermischt, verwechselt, durcheinander wirft und nicht klar unterscheidet, dass Gott immer außerhalb von uns kommt, ist und aus Gnade aber seinen Heiligen Geist in uns schenkt. Wir können den Geist aber auch leider dämpfen, betrüben, er kann uns dann wieder verlassen. Ich bin auch überzeugt, dass ein Mensch, ein Christ vom Glauben abfallen kann, dann zieht sich der Heilige Geist zurück und verlässt den Menschen. Also wir wollen das nicht vermischen wie die Mystik und manche Irrlehren das behaupten, dass das nun verschmelzen würde, sondern der Mensch bleibt Mensch und Gott bleibt Gott, aber durch seine Gnade schenkt er uns seinen Geist und der Geist erleuchtet uns und führt uns in alle Wahrheit und vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Aber es heißt in Vers 6, das sind natürlich auch Geheimnisse, die schwer zu verstehen sind. Diese Erkenntnis, dass Gott allgegenwärtig ist, allwissend, allmächtig, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Begreifen auch im Sinne von erfassen. Als kleines Menschenwürmlein, diese Größe Gottes zu erfassen, ist völlig unmöglich. Ja? Stellt euch vor, wir müssen das ganze Universum verstehen. Wie soll das in unser kleines Spatzenhirn, Entschuldigung, hineinpassen? Ja, die ganze unzählbare Zahl der Planeten, der Sandkörner, der Lebewesen, allein schon auf unserer Erde, wenn wir jetzt mal die Bakterien mitzählen, wir kommen dann kein Ende, kein Mensch kann das zählen. Und dann die Folgerung, ab Vers 7, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Wie töricht war ein Prophet Jona, der genau das versucht hat. Wie töricht sind Menschen heute, die vor Gott davonlaufen. Jona war ein Prophet, ein sehr menschlicher Prophet, ja, ein sehr ehrlicher Prophet, aber leider auch sehr daneben. Ich lese mal den Anfang des Propheten Jona, Buch ab Kapitel 1, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn nach Ninive zu gehen. Nein, weg nach Tarsis zu fliehen. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Ja, genau das hat Jona versucht. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Das ist genau die entgegengesetzte Richtung. Nicht Ninive, sondern Tarsis. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Er meinte, er kann sich vor Gott verbergen. Ja, so ein falsches Verständnis hat er offenbar sich selber gebastelt gehabt. Und dann hat der Herr diesen Sturm geschickt, ja, und die Seeleute mussten erkennen, die Ursache war der Ungehorsam des Jona, und sie haben ihn über Bord geworfen, nachdem Jona das selber verlangt hat, und haben auch gebetet, dass Gott ihnen diese Blutschuld nicht anrechnet. Und in kürzester Zeit hat der Sturm aufgehört. Und dann haben sie gemerkt, das ist der lebendige Gott, der Gott Israels, Yahweh. Und sie haben ihm Opfer gebracht, so heißt es am Ende des Kapitels 1. Und wir wissen ja dann, dass Jona auf wunderbare Weise gerettet wurde von dem großen Fisch, den Gott geschickt hat. Darauf komme ich gleich noch zurück. Aber hier, Jona ist hier ein gutes Beispiel, auch ein sehr ernüchterndes Beispiel, dass es unmöglich ist, vor Gott und vor seinem Geist zu fliehen, der überall uns sieht. Ob wir jetzt hier in der Gemeinde sind oder ob wir vielleicht in einer Spielhölle sind oder sonst wo. Ja, Gott weiß überall, wo unsere Füße sich hinbewegen, und er möchte, dass wir auf gutem Wege wandeln. Er kann uns auch zurückrufen durch seine Seile der Liebe, wo er uns herauszieht aus dem Sumpf der Sünde und bewahren möchte vor dem ewigen Verderben. Und wenn wir sehen diese Wege Gottes, dann führt es uns auch zur Demut. Wir können ihn nicht begreifen, aber doch möchte er uns aus Liebe retten und bewahren. Wohin also soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich zum Himmel, so bist du da. Es kommen einige poetische, fast schon übertriebene Vergleiche, ja, das menschlich gesehen nicht möglich ist, ja. Heute vielleicht schon, ja. Aber damals, als das geschrieben wurde, hatte man noch keine Flugzeuge, geschweige denn Raketen. Aber sie fahren heute auch nicht wirklich zum Himmel. Sie fahren nur zum Mond, vielleicht mal irgendwann zum Mars. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Aber es gibt auch natürlich unbemannte Raketen, die schon unser Sonnensystem erforscht haben. Aber auch da ist Gott da. Wie blind war der russische Kosmonaut Gagarin, der erste Mann im All von den Russen, der dann gesagt hat, ganz stramm nach kommunistisch-atheistischem Motto: Ich habe Gott im Weltraum nicht gefunden. Ja, und warum hat er ihn nicht gefunden? In der Bergpredigt heißt es, glückselig sind die Gott schauen, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Nun, er hatte kein reines Herz, aber nicht gläubig, ein Gläubiger, der erfährt auch hier Gottes Gegenwart durch vielerlei Führungen, durch Gebetserhörungen. Aber er hat Gott in der Materie gesucht und nicht den lebendigen Gott, der lebendiger Geist ist und durch seine Gegenwart den Menschen leitet. Führe ich zum Himmel, so bist du da, bettete ich mich bei den Toten. Wörtlich steht hier Scheol, Totenreich. Siehe, so bist du auch da. Das heißt, Gott weiß auch, was im Totenreich geschieht. Und er weiß sicherlich auch, was einmal in der Hölle geschieht. Aber er hat eine Kluft errichtet, so lesen wir in Lukas 16, bezüglich des Totenreichs zwischen dem Schoß Abrahams oder im Neutestamentlich nun Paradies, in dem der Lazarus, der arme Lazarus ruhen durfte, Lukas 16, und eine Kluft eben und zwischen dem Ort der Verdammten, wo der reiche Mann, der den Lazarus missachtet hatte, der nur ein eigenes, egoistisches Herz hatte für sich, wo der reiche Mann nun von dieser Flamme gequält wird, schon im Totenreich, im Zwischenzustand, der dann in der Ewigkeit übergeht, in den neuen Himmel, die neue Erde auf der einen Seite und die ewige Verdammnis, die Gehenna, die Feuerhölle auf der anderen Seite. So wird es dann etwas deutlicher beschrieben. Beim jüngsten Gericht vor dem großen weißen Thron, da wird dann die endgültige Scheidung sein, wenn dann einerseits das himmlische Jerusalem herabkommt und andererseits die ewige Verdammnis so sich entwickeln wird, dass der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Also Gott weiß um das Totenreich, aber er hat damit dann nichts mehr zu tun, insofern, dass die Geretteten im Himmel sind, aber er, und das sagt die Bibel deutlich, sage jetzt nicht ich, hat auch einen Ort der ewigen Qual bereitet. Und dann werden die Verlorenen mit den Dämonen auch gerichtet sein in Ewigkeit. Wir können also vor Gott nicht fliehen. Und manche meinen ja, in der Hölle, da ist lustig. Ja, da sieht uns Gott dann nicht mehr, da sind wir beim Teufel, da geht es lustig zu. Diese Vorstellung wird gerade auch im Karneval verbreitet. Aber auch da ist Gott insofern, dass er die ewigen Qualen den Verlorenen bereitet hat. Darf man das heute überhaupt noch predigen? Steht es in der Bibel? Ja, man wird ja heute schon fast gesteinigt, wenn man noch was von der Hölle sagt, auch in evangelikalen Kreisen. Es ist jetzt einem Evangelisten in Freiburg passiert, bei der Evangelisation, der durfte nichts mehr von der Hölle sagen. Und es sind traurige Entwicklungen, aber in der Bibel steht es ganz klar und wir wollen das Wort unverkürzt verkündigen, solange der Herr uns noch Gnade schenkt. Aber wie wunderbar, wenn wir zum Himmel einmal in Ewigkeit auch auffahren dürfen, zum Himmel Gottes, der nicht identisch ist mit diesem atmosphärischen Himmel, den wir mit den Augen wahrnehmen, sondern da geht es letztendlich dann um die ewige Welt Gottes. Das ist unser Ziel. Aber der Himmel, von dem hier steht, das ist zunächst einmal das, was wir hier so sehen. Ja? Auch da ist Gott da. In allen Arten von Himmel ist Gott gegenwärtig und wirkt, weil er der allgegenwärtige und allmächtige Gott ist. Und nun kommt ein weiterer Beschreibung, geografisch fast schon, nämlich Flügel der Morgenröte, was für ein wunderbares Bild. Und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Man hat sich im Altertum die Morgenröte so mit Flügeln vorgestellt, dass die aufsteigt. Es ist ein schönes poetisches Bild, ja, und dadurch auch richtig, wenn man das so sieht. Das heißt also, entflöhe ich vor Gott bis zum Horizont, wo es nicht mehr weitergeht. So ist Gott doch auch da. Heute wissen wir ja, dass die Erde eine Kugel ist, das war auch damals schon bekannt. Gott hat es natürlich gewusst und geoffenbart. Und wenn der Mensch praktisch Richtung Morgenrot flieht, dann kommt er immer wieder zum gleichen Punkt, wenn er immer weitergeht um die Erde, nicht? Und Gott ist ja noch viel mehr da. Also selbst in der Erde, wir werden immer wieder irgendwann an den Ausgangsort kommen, wenn wir eine Erdumkreisung, eine Weltreise machen würden. Und Gott ist überall da. Auch bei Jona war er da und hat ihn zurückgeholt durch diesen Fisch. Und so würde auch dort deine Hand mich führen, deine Rechte mich halten. Auch da herrscht Geborgenheit. Und nun, das kann man sich gut beim Jona veranschaulichen, was nun in Vers 11 und 12 steht. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Ja, warum? Als Jona im Bauch des Fisches war, da war es wirklich finster. Aber da ging ihm das Licht auf. Ja, da kann man sich's gut veranschauen. Da ging ihm das Licht auf. Er hat erkannt, ich war ein dummer Tor. Ich bin vor Gott davongelaufen. Und das kann ja kein Mensch auf Dauer, vielleicht eine kurze Zeit, bildet sich der Mensch ein, aber Gott hat ihn zurückgeholt. Und dann hat er gebetet, dieses Gebet, Herr, vergib mir, Herr, gebrauche mich, Herr, führe mich nach Ninive, ich gebe es jetzt frei wieder. Da war Gott bei ihm, im Bauch des Fisches. Und wenn wir einmal ganz wirklich in Not sind, wenn es um uns dunkel ist, da dürfen wir in unser Kämmerlein gehen, da dürfen wir vor Gott das Herz ausschütten. Der Herr Jesus sagt, schließ dein Kämmerlein zu, der Vater, der im Verborgenen ist, er wird es hören, er wird es dir vielleicht sogar öffentlich vergelten, sagen manche Übersetzungen. Und jedenfalls wird er das hören und antworten auf das Gebet. Und dann wird nicht Finsternis sein, sondern das Licht seiner Liebe wird in dein Herz hineinfallen und du wirst neue Kraft bekommen. So wie der Jona, der dann nach Ninive gewandert ist, als er ans Land kam und dort 40 Tage zur Buße gerufen hat. Er hat dann nachher noch einmal versagt, aber Gott hat auch ihn dann gnädig seiner neuen Schuld überführt. Und das war entscheidend. Und auch uns wird die Finsternis nicht dauerhaft bedecken, wenn es in unserem Leben diese Tiefphasen gibt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die nicht ewig dauern, dass der Herr immer wieder Licht und Freude schenkt. Auch in Durststrecken, die sicherlich jeder von uns schon durchgemacht hat. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, lesen wir in 1. Johannes 1. Da wo Gott ist, wo Jesus ist, da wird es nicht dunkel bleiben. Das möchte ich auch dir und mir zum Trost mitgeben. Nun kommt ein neuer Abschnitt. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, es ist ein etwas umfangreicherer Psalm, entschuldigt bitte. Aber jetzt kommt noch mal was ganz Wunderbares. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja, danke. In Russland hat man 2 Stunden oft gepredigt. Aber wir wollen es nicht überziehen. Aber in Vers 13 folgende, da lesen wir jetzt das Loblied des ungeborenen Kindes. Da möchte ich es mal überschreiben. Das Loblied des ungeborenen Kindes. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Wer hat das Kind bereitet? Der Vater, die Mutter? Gott. Ohne Gott könnte kein Mensch im Mutterleib wachsen und reifen. Und auch jetzt nicht, unser Leben. Ja? Ohne Gott. Ihr könnt noch nicht mal, ein Pflänzchen würde wachsen, wenn Gott nicht Gnade schenkt zum Gedeihen. Wenn er nicht Regen schickt und Sonnenschein, dann geht alles ein. Dann fahren wir nicht, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. So hat man es in DDR behauptet. Ja. Aber wie töricht.
Das nächste Jahr hatten sie die größte Missernte.
Da haben sie dann die größten Missernten, sagen Bruder, der das erlebt hat. Aber Gott hat uns gebildet, schon im Mutterleibe. Und dann sofort der Dank. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Auch der Mensch, der behindert ist, äußerlich gesehen, dem vielleicht irgendwas fehlt, ist trotzdem auch wunderbar gemacht. Allein schon eine Zelle in unserem Körper ist ein Wunderwerk, das kein Ingenieur konstruieren könnte. Selbst bei einem Menschen, wo vielleicht eine Hand oder ein Arm oder ein Auge fehlt, auch der ist wunderbar gemacht, hat auch einen Wert, eine Würde. Heute treibt man ja leider viele Kinder ab, weil man sie nicht will, wie schrecklich, ja, oder weil sie behindert sein sollten. Ich weiß, dass das oft schwer ist, wenn ein Kind pflegebedürftig zur Welt kommt. Aber doch möchte der Herr auch da besonders Gnade und Segen schenken, auch solchen Eltern, die das auf sich nehmen. Es gibt da viele Beispiele. Es ist auch ein Mensch, der eine unsterbliche Seele hat und den der Herr auch in sein Reich rufen möchte. Wir haben nicht das Recht, anderen Menschen das Leben zu nehmen, egal in welchem Stadium sie sich befinden, ob es im Mutterleib ist oder in der Fülle der Kraft oder auch im Alter, wo ja auch leider in Deutschland sogar die Euthanasie jetzt wieder so Schritt für Schritt scheibchenweise eingeführt werden soll. Anderen Ländern noch viel schlimmer. Nein, Gott möchte das Leben erhalten. Es gibt natürlich eine Ausnahme, wenn man versucht, den natürlichen Tod, wenn der Mensch ohnehin sterben würde, künstlich zu verlängern. Ja, da muss man nicht einen Mensch endlos quälen, wenn es sowieso keine Hoffnung mehr gibt auf Besserung und Heilung mit künstlichen Maschinen dann. Das ist aber eine schwierige Frage, die ich jetzt hier nicht vertiefen kann. Man unterscheidet auch zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe sozusagen. Die aktive, also die aktive Tötung sollte auf jeden Fall verboten sein, auch verboten bleiben. Passiv würde heißen, dass ich jetzt nicht unheilbare Qualen unnötig verlängere, wenn der Mensch ohne diese künstlichen Maschinen eines natürlichen Todes sterben würde. Das ist meine Meinung dazu. Ich habe es auch so meiner Frau gesagt, also wenn es keine Heilungschance mehr gibt und es nur Qualen sind, dann lass mich doch einfach sterben. Und sie möchte auch das Gleiche, dass wir da nicht unnötige Prozeduren da monatelang machen, wenn der Mensch nur leiden würde noch darunter. Aber wer da Fragen hat, kann gerne auf mich zukommen. Ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist. Aber hier geht es jetzt zunächst mal um das ungeborene Kind. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, unten auf Erden, heißt wörtlich, was nun kommt. Und deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, übersetzt Luther, aber wörtlich kann man auch übersetzen, schon als ungeformten Keimling im Mutterleib. Gott hat es geformt. Und dazu habe ich in einem Buch, was ich mal vor 25 Jahren rausgegeben hat, gegen die Abtreibungsseuche, habe ich auch das Loblied oder das Tagebuch eines Ungeborenen veröffentlicht. Möchte ich euch mal kurz zur Kenntnis geben, weil wir einfach sehen, dass der Mensch schon von Anfang an Mensch ist. Nicht erst seit der Geburt, sondern seit welchem Zeitpunkt ist der Mensch Mensch? Ab der Zeugung. Freue mich, dass ihr das so klar wisst. Es wird heute oft vertuscht. Dann gibt es die Frühabtreibung, die Spätabtreibung sogar. Welche Verbrechen werden hier getan? Und jetzt diskutiert man über die Präimplantationsdiagnostik, dass man befruchtete Eizellen, also Menschen im frühesten Stadium zu Experimentierzwecken einsetzen möchte. Das ist jedes Mal die Tötung eines Menschen, der auch schon von Gott Geist bekommen hat. Und deshalb, um das vielleicht zu verdeutlichen, möchte ich euch doch jetzt nicht vorenthalten, das Tagebuch eines Ungeborenen. Erster Tag. Heute hat mein Leben begonnen. Das ist der Tag der Zeugung. Doch meine Eltern wissen es noch nicht. Ich bin noch kleiner als ein Apfelkern, aber schon unverwechselbar ich. Es ist jetzt klar, ich werde ein Mädchen sein mit blonden Haaren. 12. Tag. Ein bisschen größer bin ich schon geworden. Mutter tut alles für mich. Ihr Blut lässt mich wachsen. Dabei weiß sie immer noch nicht, dass es mich gibt. 19. Tag, jetzt beginnt mein Mund zu werden. In einem Jahr kann ich damit fröhlich lachen und ein wenig später auch sprechen. Ich weiß sogar schon, welches mein allererstes Wort sein wird. Mama. Wer behauptet eigentlich, dass ich noch kein Mensch bin und ob ich's bin, genauso wie ein Krümelchen Brot auch Brot ist. 23. Tag, mein Gehirn und mein Nervensystem bilden sich. Heute hat mein Herz angefangen zu schlagen. Von nun an wird es in gleichmäßigem Takt mein Leben lang klopfen. Also schon am 23. Tag schlägt das Herz. Ja. Bis es einmal müde wird und stehen bleibt, dann bin ich tot. Aber dieses Ende ist ja noch so weit, ich stehe ja erst am Anfang. 29. Tag, jetzt lebe ich schon einen Monat. Jeden Tag wachse ich ein bisschen. Meine Arme und Beine bekommen allmählich Form. Aber es wird noch lange dauern, bis ich zu Mama und Papa laufen und meine Arme um ihren Hals legen kann. 39. Tag, ist jetzt also ein guter Monat. An meinen Händen bilden sich winzige Finger. Eines Tages werden sie eine Puppe halten, einen Ball werfen, eine Blume pflücken und die Hand des Mannes streicheln, den ich liebe. 47. Tag. Heute hat der Doktor meiner Mutter gesagt, dass es mich gibt. Bist du glücklich darüber, Mama? Du musst noch warten, bis du mich in deinen Armen wiegen kannst. Und am 64. Tag ist schon ein richtiges Gesicht vorhanden und so weiter. Ich kann jetzt nicht alles lesen. Und wie wunderbar, wenn dieser Mensch dann auch zum Leben kommen darf. Es gibt ähnliche Stellen auch in Psalm 22, Vers 10 und 11. Da heißt es, auch ein Gebet zu Gott, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Ist uns das bewusst? Ja. Also Gott kennt das Kind schon im Mutterleib und möchte, dass es einmal auch sein Kind wird. Das ist sein Geschöpf. Das Kind Gottes wird es dann durch die Wiedergeburt, durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und im Psalm 71 heißt es, auf dich habe ich mich verlassen von Mutterleib an. Du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Dich rühme ich immer da. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Du machst mich wieder lebendig. Hier ist der ganze Lebenszyklus enthalten. Vom Ungeborenen bis zur Auferstehung im Psalm 71, wie wunderbar. Es geht also noch über dem Psalm 139 hinaus, weil es hier noch um das Alter, um die Auferstehung geht, zusätzlich. Eine Urgeborgenheit des Kindes in Gott sogar ist hier angeklungen. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Und deshalb bin ich auch überzeugt übrigens, dass Kinder, die unschuldig getötet werden und sterben, beim Herrn sind, aufgrund dieser Psalmaussagen. Ja? Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sobald sie aber eine Entscheidungsfähigkeit haben, dann sind sie auch aufgerufen, Gott bewusst anzunehmen. Aber ich denke, dass Gott so barmherzig ist. Ein Kind im Mutterleib, so bin ich überzeugt, kann noch nicht sündigen. Es gibt natürlich die Erbsünde, ich weiß, sind auch komplizierte Fragen für die Theologen immer. Aber hier steht ja etwas über diese Geborgenheit bei Gott. Wenn aber ein Mensch dann auch bewusst zu sündigen beginnt, so nach der Geburt, geht es ja dann schon los, so langsam, der Eigenwille, der sich dann durchsetzt und alles. Dann ist es gut, wenn er dann eine Entscheidung für Jesus treffen kann, sobald er die Entscheidungsfähigkeit hat. Aber hier das Lob Gottes, dass wir wunderbar geschaffen sind. Und dann heißt es noch, das wäre jetzt auch ein großes Thema, ich muss kurz machen, in Vers 16b, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott führt ein Buch über unser Leben. Das Buch des Lebens, das Buch des Lammes wird es auch genannt, es kommt an verschiedenen Stellen vor. Und wir lesen darüber in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15, soweit ich sehe, die letzte Stelle, wo das dann nochmal vorkommt, das begegnet auch schon im Alten Testament, wo Mose einmal bittet nach der Sünde des Volkes in der Wüste, dass Gott sie doch nicht verderben solle, sondern lieber ihn, den Mose, streichen soll aus dem Buch des Lebens. Das ist auch hier die Möglichkeit, dass mal wieder daraus gestrichen wird, die Möglichkeit des Abfalls zum Glauben, auch hier bei Mose. Aber wunderbar ist, wenn unser Name eingeschrieben ist und wenn wir dem Herrn treu nachfolgen und nicht mehr ausgelöscht werden. Auch in einem Sendschreiben ist mal erwähnt, Herr, lösche mich nicht aus diesem Buch. Und dann heißt es in Offenbarung 20, wo es um das Endgericht, das Weltgericht geht, ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Da wird viel missverstanden. Diese Bücher sind die Bücher, wo alle unsere Taten, Gedanken und Worte aufgeschrieben sind. Und da wird keiner vor Gott bestehen, wenn er nicht im Buch des Lebens steht, weil da die ganzen Sünden aufgezählt sind. Deshalb werden sie gerichtet gemäß ihren Werken, ihren bösen Werken nämlich. Nicht, dass sie aufgrund ihrer Werke sich rechtfertigen könnten, das steht da nämlich nicht. Aufgrund der bösen Werke werden sie gerichtet zur Verdammnis. Aber nur wer im Buch des Lebens steht, der ist gerettet, das lesen wir hier. Deshalb das andere Buch, das Buch des Lebens. Und dann heißt es weiter, Vers 13, und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also entscheidend ist, ob dein Name im Buch des Lebens steht. Sonst wartet auf dich die ewige Qual, wo die Flamme nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt. Müssen wir auch heute ganz klar sagen. Gott möchte aus Liebe uns davor bewahren, uns davor retten. Ja, also dieses Buch des Lebens, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott hat verschiedene Bücher, haben wir gehört, und Gott führt Buch über unser Leben. Und entscheidend ist, dass wir in dem richtigen Buch, nämlich dem Buch des Lebens, stehen, das auch das Buch des Lammes genannt wird, das Buch Jesu Christi, wo er durch sein Blut uns reinwäscht. Im Buch des Lebens stehen als nur die, die reingewaschen sind durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Der einzige Weg zum Vater, Johannes 14, Vers 6, keiner kommt zum Vater außer durch mich, spricht unser Herr Jesus Christus. Und nun kommt nochmal dieser Einschub, Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Aber am Ende bin ich noch immer bei dir. Das heißt, wir müssen keine großen Lehrsysteme aufbauen, müssen uns nicht viele Gedanken machen über Dinge, die für uns zu hoch sind. Dann lieber weniger behaupten und lehren als zu viel. Die ganzen Theologen haben ihre eigenen Systeme entwickelt und meistens gibt es einige richtige Aspekte, aber auch sehr viel Falsches, was Menschen dann hinzugedacht haben. Das gibt es auch bei Luther, bei Calvin, bei Karl Barth, geschweige denn von liberalen und ungläubigen Theologen, die sowieso ihre eigene Philosophie den Menschen überstülpen. Nein, natürlich ist biblische Lehre wichtig, aber wir sollten nicht mehr lehren als das, was eindeutig und klar zu erkennen ist. Nicht über das Wort hinausgehen. Müssen wir alle aufpassen, ja. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Entscheidend ist nicht, dass wir große Lehrsysteme aufbauen. Lehre ist nötig, aber es sollte nicht übertrieben werden, sondern dass wir Gott anbeten für seine Größe und Macht. Melanchthon hat mal ein richtiges Wort gesagt. Melanchthon, der ja aus Bretten stammt und in Pforzheim zur Schule ging, der große Reformator und Humanist, sieht man schon dieses Und-Humanist, ja, problematisch. Er hat aber gesagt, Gott erkennen heißt ihn anbeten. Das ist ein sehr richtiger Satz von ihm. Gott erkennen heißt ihn anbeten. Wenn wir Dinge nicht verstehen, machen wir ein Gebet daraus, so wie der Beter des Psalms 139. Und nun kommt nämlich gerade auch eine Sache, die nicht so leicht zu verstehen ist, zum Schluss hier noch. Da geht es um die Feinde. Um welche Feinde? Es geht um die Feinde Gottes. Man muss da genau zuhören. Es sind nicht deine und meine Feinde, die ich vielleicht mir zu Feinden gemacht habe, durch menschliche Schuld hin und her, sondern es sind Feinde Gottes, Gegner Gottes. Und wenn wir das wissen, dann verstehen wir besser die nächsten Verse, wo es jetzt heißt, ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Was tun sie? Sie reden von dir lästerlich. Es sind Gotteslästerer, Frevler. Und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut, so wie auch heute, mit Atheismus und Esoterik und Islam und all diesen Irrlehren, die die Menschen ins Verderben führen. Und dann die Folgerung, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Wohlbemerkt, es sind nicht unsere persönlichen Feinde, es sind solche, die Gott lästern, die auch falsche Gottesbilder den Menschen überschülpen, die Menschen wegziehen vom rettenden Glauben. Der Herr Jesus sagt einmal, wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt oder verführt, gäbe es frei wieder, dem ist es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde und er ins tiefste Meer versenkt würde. Das ist auch ein Wort, das schwer zu fassen ist. Aber um wen geht es? Es geht um Verführer, die Gläubige vom Weg abbringen. Und liebe Geschwister, betet auch für mich. Ich kriege inzwischen fast jeden Tag Post von irgendwelchen Sektierern. Mal leugnen sie Dreieinigkeit, dann sagen sie wieder, alle Menschen, auch der Teufel wird noch gerettet und solche Dinge. Fast jeden Tag werde ich bombardiert und vielleicht auch der Thomas und andere von solchen Sachen. Du hast gestern auch ein Gespräch gehabt, bis in die Nacht mit so jemandem. Man kann wirklich nur sagen, Herr, bewahre uns von Menschen, die uns vom schmalen Weg abbringen wollen und bring auch sie noch zurecht. Ja, dürfen auch für sie beten. Der Hass soll jetzt nicht so aussehen, dass wir nicht mehr für diese Menschen beten, die selber verführt sind. Wir müssen auch hier vom Neuen Testament her sehen, liebet eure Feinde. Hier geht es aber um unsere Feinde. Aber hier, wenn ein Mensch ein Feind Gottes bleibt, wenn er unbußfertig ist und nicht von seinem falschen Weg umkehrt, ja, da sollen wir keine Gemeinschaft haben. Da heißt sogar im 2. oder 3. Johannesbrief, grüßet sie nicht und nehmt sie nicht auf in eure Häuser. Das heißt, nehmt sie auch nicht auf eure Kanzel, sondern das darf man nicht zulassen, dass die Gemeinde durchsäuert wird von ein wenig Sauerteig, sodass sie am Ende verführt ist und sich zur Sekte oder Irrlehre entwickelt. Auch die Zeugen Jehovas sind sehr aktiv und all diese Richtungen. Und wie schnell kann ein Gotteskind vom schmalen Weg abkommen durch die Verführer? Wir wollen heute nicht beten in dem Sinne, so wie es ja diese bekannten Rachepsalmen oder Stellen in den Rachepsalmen nahelegen, dass Gott diese Feinde töten möge. Aber wir dürfen auf jeden Fall beten, dass Gott uns davor bewahren möge und dass er sie zurechtbringt. Aber wir sollen keine Gemeinschaft mit ihnen pflegen, wenn sie unbelehrbar bleiben. Dann müssen wir sagen, es hat keinen Sinn. und den Staub von den Füßen schütteln und die Perlen nicht vor die Säue werfen, wie der Herr Jesus und der Apostel Petrus auch sagen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft die Perlen nicht vor die Säue, sie werden euch sonst zertrampeln. Diese Aussagen gibt es auch bei aller Liebe, die auch in der Bibel steht. Also auch das wollen wir berücksichtigen. Und nun die abschließenden Verse. Übrigens noch dazu, der ganze Psalm 140 vertieft nochmal dieses, ja, über die Feinde Gottes. Kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht lesen. Der anschließende Psalm nimmt direkt darauf Bezug. Errette mich, Herr, vor den bösen Menschen, behüte mich vor den Gewalttätigen, die Böses planen in ihrem Herzen und täglich Streit erregen. Sie haben scharfe Zungen wie Schlangen, Otterngift ist unter ihren Lippen. Bewahre mich, Herr, vor der Hand der Gottlosen, behüte mich vor den Gewalttätigen, die mich zu Fall bringen würden. Die mich zu Fall bringen würden. Da steht der Schlüssel, ja. Wir sollen uns nicht verführen lassen. Und Gott bitten um Bewahrung. Und nun aber der Schluss, auch bezüglich dieses Zusammenhangs. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Wir sollen nicht aus eigenem Hass gegen unsere Feinde so toben, sondern es geht hier um die Feinde Gottes, um bewusste falsche Propheten, falsche Christusse und solche Irrlehrer. Also, das muss man klar auseinanderhalten. Nicht jetzt unsere Aversionen, unseren Hass gegen Menschen rechtfertigen und sagen, ja, da steht ja, ich soll jetzt alle hassen. Das wäre völlig falsch verstanden. Sondern wir sollen natürlich die Liebe Gottes, die Liebe Christi weitertragen. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Aber es gibt gewisse Grenzen, wo man sagen muss, hier können wir nicht mehr Dinge in Liebe tolerieren. Hier müssen wir uns absondern und sagen, das darf nicht eindringen und sich ausbreiten, um der Seelenseligkeit willen. Aber diese letzten zwei Verse, sie machen nochmal das Ganze zu, sie bündeln nochmal alles zusammen und gehen nun über nochmal ins Gebet. Es ist ja der ganze Psalm ein Gebet, aber hier nochmal die Krönung. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Wege. Ja, Herr, möchte auch beten, Herr, prüfe mich, ob ich dir allein nachfolge, ob ich dich lieb habe, ob ich mein Herz von dir durchleuchten lasse, ob ich dankbar bin, wenn du die Sünde mir weggenommen hast am Kreuz auf Golgatha und dir auch dann in Gehorsam und Liebe nachfolge. Alles das möge der Herr uns aufzeigen durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort, das wir heute in Form der Heiligen Schrift haben dürfen. Wenn wir dazu bereit sind, wird der Herr uns auch reichlich segnen. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Allmächtiger, allwissender, allmächtiger und heiliger Gott, wir danken dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass du uns dies geoffenbart hast, dass du alles weißt, jedes Wort, jeden Gedanken, jede Tat. Und wir bitten dich, reinige unsere Herzen, reinige unsere Lippen, reinige unsere Gedanken, auch heute. Schenk uns, dass wir dir immer ähnlicher werden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bewahre uns vor dem Bösen, Herr. Wir danken dir, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha uns reingewaschen hast durch dein Blut, Herr Jesus Christus. Und beten auch dich an, den lebendigen Sohn Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir rühmen deinen Namen und bitten dich, dass du auch jetzt weiterhin bei uns bist, wenn wir das Mahl feiern, dass du uns auch dadurch erquickst und es auch schenkst, dass nichts zwischen uns steht. Amen.